Die evangelische Kirche ringt weiter um die Friedensethik. Und das Alte Testament gibt mit überraschenden Handlungsoptionen zu denken. Was das für den Ukraine-Krieg bedeutet, erfährst du jetzt. Ja, die evangelische Kirche in Deutschland diskutiert schon seit über 3 Jahren über die zukünftige Friedensethik. Die bisherige, so meint man wohl, war nicht für den Kriegsfall gedacht, sondern nur für den Frieden. Das verstehe, wer will. Jedenfalls fand im Juni ein Gespräch zwischen dem Bischof der Mitteldeutschen Kirche und Friedensbeauftragten der EKD Friedrich Kramer und dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Dr. Thorsten Latzel statt. Der Rahmen war eine gemeinsame Tagung der Superintendentinnen und Intendenten der Rheinischen und der Mitteldeutschen Kirche in Wuppertal. Präses Latzel sagte in dieser Diskussion: In einer unerlösten Welt ist auch die Eindämmung des Bösen legitim. Der Krieg wäre sofort beendet, wenn Russland Schluss macht. Und das war bezogen natürlich auf den Ukraine-Krieg. Zu dem ersten Satz von Latzel ist anzumerken, Jesus hat eine entgegengesetzte Aussage gemacht. Er sagte nämlich nach Matthäus 5, Vers 38, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt. Ich weiß nicht, ob sich Latzel zu Jesu Aussage geäußert hat. Jedenfalls müsste man die These, dass in einer unerlösten Welt die Eindämmung des Bösen christlich vertretbar ist, präzisieren. Man sollte sie also nicht einfach als ethischen Grundsatz in den Raum stellen, sondern man müsste sich schon die Mühe machen, zu begründen, in welchen Fällen dem Bösen widerstanden werden sollte und in welchen nicht. Wenn man sich diese Mühe nicht macht, hat man zwar eine scheinbar einfache Lösung, ignoriert aber das Wort Jesu und die verschiedenen möglichen Situationen. Ich schließe aus dem biblischen Gesamtzeugnis, dass in bestimmten Fällen dem Bösen widerstanden werden sollte und in anderen nicht. Die ethische Diskussion beginnt aber erst und gewinnt an Niveau, wenn man darüber streitet, wann das eine der Fall ist und wann das andere. Der zweite Satz von Latzel ist oft in der deutschen politischen Diskussion zu hören. Also der Satz, der Krieg könnte sofort zu Ende sein, wenn Russland aufhört. Es ist ein Totschlagargument, das eigentlich gar kein Argument ist, sondern eine Plattitüde. Natürlich ist der Krieg vorbei, wenn Russland Schluss mit ihm macht. Er ist aber auch vorbei, wenn die Ukraine Schluss mit ihm macht. Den letzten Satz habe ich in der Diskussion noch nie gehört. Er ist sozusagen ein Tabusatz, der aber genauso wahr ist wie der andere und ebenso wie er eine Plattitüde. Doch gilt es in Deutschland als Denkverbot, dass die Ukraine vor dem Angreifer kapitulieren könnte. Die Bibel kennt dieses Denkverbot nicht. Im 6. Jahrhundert vor Christus, da wurde das Land Juda mit seinem König Zedekia von der babylonischen Großmacht unter dem Herrscher Nebukadnezar bedroht. Der Prophet Jeremia sah das Leid und die Zerstörung voraus, die ein Krieg nach sich ziehen würde. Und er empfahl dem König im Namen Gottes die Kapitulation. Auf diese Weise, so Jeremia, könnte der König die Zerstörung Jerusalems vermeiden und zugleich sein eigenes Leben und das seiner Familie retten. Andernfalls werde die Stadt verbrannt und der König samt Familie in Gefangenschaft geraten. Jeremia verkündet dies dem König Zedekia unter der Voraussetzung, dass Gott dem babylonischen König offensichtlich die Macht eingeräumt hat, viele Länder einzunehmen. Wer sich Nebukadnezar widersetzt, widersetzt sich also letztlich dem Willen Gottes. Dahinter steht ein für uns schwieriger, aber auch tröstlicher Gedanke. Nicht die Mächtigen dieser Welt, sondern Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Darum sollen die an Gott Glaubenden sich im Vertrauen auf sein Geleit mitunter auch in solche Geschicke ergeben, die für sie unbegreiflich und leidvoll, aber unabänderlich sind. Denn der Widerstand gegen die von Gott zugelassene militärische Stärke der Großmacht könnte noch leidvoller sein. Der König Zedekia ist dem Rat Jeremias nicht gefolgt. Die Folgen waren tragisch, nicht nur für den König und seine Familie, sondern auch für Jerusalem und seine Bevölkerung. Die Kapitulation gegen einen Aggressor kann demnach durchaus sinnvoll sein und Leid vermeiden. Es kann für ein Volk erträglicher sein, sich einer Übermacht zu ergeben und unter Fremdherrschaft zu leben, als sich zu verteidigen und im Krieg unterzugehen. Auch dies wird im Buch Jeremia anschaulich beschrieben. Nach der Einnahme Jerusalems durch die Babylonier wurde die Führungsschicht ins Exil verschleppt und musste fortan in der Fremde unter babylonischer Herrschaft leben. Jeremia, der in Jerusalem bleiben durfte, schrieb einen denkwürdigen Brief. Ich lese hier einen Auszug aus diesem Brief. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Verschleppten, die ich verschleppen ließ von Jerusalem nach Babel. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Werbt um Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, dass ihr euch dort vermehrt und ihr nicht weniger werdet. Strebt nach dem Frieden der Stadt, die ich dazu brauchte, euch in sie zu verschleppen, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden wird auch für euch Frieden sein. Ich weiß, was für Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne zum Frieden, oder man kann auch sagen zum Heil, und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und zu mir beten, und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich von euch gefunden, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Kurz gesagt besteht Gottes Rat für die Verschleppten darin: Führt unter der Fremdherrschaft ein so weit wie möglich normales Leben. Leistet keinen Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Kämpft nicht gegen die, die euch Unrecht tun, sondern handelt und betet für den Frieden ihrer Hauptstadt. Denn ihr Friede ist auch euer Friede. Und vergesst nie, dass ich, euer Gott, friedliche, heilvolle Pläne für euch habe und euer leidendes Geschick ändern werde. Babylon ist nicht Moskau und Jerusalem ist nicht Kiew. Die alte Geschichte kann nicht einfach in die Gegenwart übertragen werden. Nicht in jedem denkbaren Fall ist es sinnvoll, dass der Angegriffene kapituliert. Dennoch sollte uns die alttestamentliche Geschichte zu denken geben. Denn es ist durchaus sinnvoll und sogar dringend nötig, dass jeder Angegriffene darüber nachdenkt, welches Opfer zu bringen er bereit ist und ob ein Krieg möglicherweise auf der eigenen Seite mehr Leid mit sich bringt als eine Kapitulation oder eine Verhandlungslösung. Es wäre ja absurd, einen Krieg zu führen, an dessen Ende im eigenen Land mehr Todesopfer und Leidtragende zu zählen sind, als es bei einer Kapitulation oder Verhandlungslösung der Fall gewesen wäre. Das heute geltende Völkerrecht gewährt einem Staat das Recht, sich gegen einen Aggressor zu verteidigen. Das Völkerrecht ist aber nicht identisch mit dem Gottesrecht oder dem jeweiligen Willen Gottes. Bei aller Achtung vor dem Völkerrecht, es kann im Einzelfall klüger sein und Leid verhindern, sich kampflos zu ergeben oder in den vielleicht schmerzlichen Kompromiss einer Verhandlungslösung einzustimmen. Ein Beispiel für einen sinnvollen kampflosen Rückzug ist ein Ereignis des Zweiten Weltkriegs. Die Franzosen übergaben ihre Hauptstadt Paris kampflos an die vorrückenden deutschen Truppen. Und zwar, um die Stadt vor unnötigen Kämpfen und Zerstörungen zu bewahren. Heute gehört Paris zu den von Touristen meistbesuchten Städten der Welt. Der Krieg wäre sofort beendet, wenn Russland Schluss macht, hatte Präses Latzel gesagt. Daran besteht kein Zweifel. Und man kann nur beten, dass Russland diesen Schritt tut. Danach sieht es aktuell aber nicht aus. Deshalb ist die Frage für die Ukraine, wie viele Hunderttausende Tote und unzählige Leidtragende das Land noch in Kauf nehmen will, indem es diesen Krieg weiterführt, und ob nicht eine Verhandlungslösung das Leid mindern könnte. Diese Frage kann sich nur die Ukraine selbst beantworten. Eine Verhandlungslösung wäre keine Kapitulation, aber mit Gebietsabtretungen und dem Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft verbunden. Außerdem gäbe es wahrscheinlich keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sodass das Land dem Risiko eines erneuten Angriffs Russland ausgesetzt wäre. Die konkrete Frage lautet: Sind diese Verzichte und ist dieses Risiko weitere Hunderttausende Tote und vielleicht Millionen Leidtragende allein im eigenen Land wert? Das Alte Testament jedenfalls beschreibt, entgegen einer weit verbreiteten Meinung, nicht nur Kriege und grausames Hinschlachten von Menschen, sondern auch den bewussten Verzicht auf Krieg. Denn der Krieg ist nach alttestamentlichem Glauben nicht einfach ein Mittel der Politik, sondern eine Entscheidung Gottes, die dazu dient, das Volk Israel zu retten und zu bewahren. Deshalb kann auch ein Krieg nur dann gewonnen werden, beziehungsweise dauerhaften Segen für das Land bringen, wenn er mit Gottes Zustimmung und im Sinne Gottes geführt wird, also nicht in weltlichem Machtstreben oder Machterhalt gründet. Sowohl die Entscheidung für einen Krieg als auch die Entscheidung gegen ihn sind also nach alttestamentlichem Denken im Einzelfall legitime ethische Möglichkeiten. Nimmt man das Neue Testament hinzu, dann verschiebt sich die Bereitschaft zum Führen eines Krieges hin zur Liebe auch gegenüber dem Feind und zum Gewaltverzicht. In der friedensethischen Diskussion der EKD geht es nicht darum, der Ukraine vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten habe. Es geht vielmehr um die Bewertung von Krieg und Frieden angesichts des Evangeliums von Gottes Liebe zu allen Menschen. Und es geht um das christliche Handeln in der Frage einer direkten oder indirekten Beteiligung an Kriegen. Also auch darum, wie Deutschland sich in diesem Fall verhalten sollte. Auf die dabei anstehenden Fragen gibt es keine einfachen, einseitigen oder rein politisch begründeten Antworten. Eine differenzierte christliche Antwort orientiert sich vielmehr an der Vielfalt der biblischen Texte, die unterschiedliche Situationen in den Blick nehmen, und an der bestmöglichen Vermeidung von Gewalt und Leid. Denn das christliche Handeln ist begründet in der Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, den Freunden Gottes und sogar seinen Feinden. Was denkst du darüber? Du kannst mir gern einen Kommentar schreiben auf meiner Website christseinverstehen.de. Dort gibt's auch viele andere Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Klaus und vielleicht bis bald.